Vis-à-vis.
Sie zitieren ein deutsches Volkslied, die Gedanken sind frei. Haben wir in der DDR gern gesungen, ein bisschen widerständig, wie wir fanden, aber auch sehr ambivalent. Ja, ich denke, was ich will, aber fein bei mir in der Still. Für eine liberale, also freiheitliche Gesellschaft kann das ja nicht das Ideal sein.
So ist es. Ja, also es ist nicht nur die Voraussetzung, dass die Gedanken frei sind, sondern auch die Rede muss frei sein.
Was würden Sie als die wesentlichen Bestandteile bezeichnen für eine liberale Demokratie? Was zeichnet die aus?
Also die Vorstellung einer liberalen Demokratie besteht eigentlich darin, dass sozusagen ein Raum frei assoziierter Bürger besteht, in dem sich Bürger erstmal in einem durchaus auch polemischen Wettstreit von Meinungen untereinander verständigen können, nach welchen Regeln sie gemeinsam leben wollen. Und das Endprodukt, ja, dieses liberalen Meinungsstreits, der möglichst frei von staatlicher oder eben Regierungspräformierung ist dieses Raumes, das entscheidet dann darüber, welches Parlament gewählt wird, welche Regierung dann an der Macht ist. Das ist eigentlich so die Idealvorstellung. Und der Kern von Demokratie besteht eigentlich darin, dass Bürger gemeinsam festlegen, wie sie leben wollen. Ja, das ist der Gedanke der Souveränität. Das zweite Element der Liberalität besteht eben darin, dass sozusagen alle Bürger in diesem Spiel des Austausches von Meinungen denselben Regeln unterliegen, dass Minderheiten auch geschützt sind und ganz wichtig, dass sich sozusagen das, worauf sich der Souverän zum Zeitpunkt X verständigt, auch wieder ändern kann. Also Mehrheiten können sich ändern. Karl Popper hat das mal so schön gesagt, das Wesen der Demokratie besteht eigentlich darin, dass es einen unblutigen Regierungswechsel gibt.
Kurz gefasst also, das Staatsvolk wählt seine Repräsentanten und wirft sich dann den Regeln, die die gewählte Mehrheit aufstellt.
Genau.
Aber die in der Wahl unterlegene Minderheit ist geschützt durch garantierte Grundfreiheiten und kann weiterreden.
Genau. Und dass sie sozusagen im nächsten Zug auch wieder die Gelegenheit hat, eben die bisherige Mehrheit von ihrer Meinung zu überzeugen, sodass sich die Mehrheiten dann auch wieder ändern können. Sonst könnte es zu einer Diktatur der Mehrheit führen.
Da scheint irgendwas verloren gegangen zu sein. Wenn man sich die jüngste Allensbach-Umfrage anschaut, die zeigt einen dramatischen und alarmierenden Vertrauensverlust der Menschen in die Institutionen an. Egal ob Parteien, Medien, Regierungen oder Bundestag, Mehrheiten vertrauen ihnen nicht mehr.
Ja.
Ein Blick auf ältere Umfragen zeigt dann obendrein auch noch eine stetige Verschlechterung. Da bessert sich also nichts, sondern im Gegenteil.
Ja.
Was bedeutet das für das Verhältnis von Volk und Staat, von Volk und Volksvertretern?
Man muss es vielleicht einordnen, was Vertrauen in einer komplexen Massendemokratie eigentlich bedeutet. Normalerweise vertrauen wir Personen, die wir aus unserem unmittelbaren Nahumfeld kennen. Ja, Vertrauen bedeutet, dass ich sozusagen Handlungsmöglichkeiten an andere abgebe, die andere potenziell zu meinen Ungunsten verwenden könnten. Und je mehr ich Personen sozusagen in meinem Nahumfeld kenne, desto eher kann ich eben sozusagen mich der Handlungsmacht anderer aussetzen, kann man sagen. Und bei modernen Massendemokratien besteht ohnehin, das ist im Grunde eine Art soziales Wunder, dass das überhaupt möglich ist, die Fähigkeit von Menschen, auch Personen zu vertrauen, die sie nicht nur faktisch nicht kennen, sondern die sie nie kennenlernen werden. Also in abstrakte Institutionen, Gerichte, Medien und so weiter. Dieses Vertrauen sozusagen über die unmittelbare Nahgruppe hinaus ist natürlich ganz wesentlich für den sozialen Kitt in so einer abstrakten sozusagen Massengesellschaft, in einer Massendemokratie. Wenn dieses Vertrauen jetzt in diese abstrakten Institutionen schwindet, Institutionen wie das Bundesverfassungsgericht, die Bundesregierung, dann ist das wirklich ein außerordentlich beunruhigender Befund, bei dem wirklich auch bei den politisch Verantwortlichen alle Alarmglocken schrillen müssen.
Erstaunlicherweise wird über solche Umfragen dann doch relativ schnell hinweggegangen. Das wird kurz registriert und dann geht's weiter. Und eine schnelle Reaktion lautet oft kurz gefasst, Volksvertreter und Parteien müssen ihr Tun einfach besser erklären, um den Menschen ihre womöglich irrationalen oder unberechtigten Ängste oder Vorbehalte auszureden zu nehmen. Wird das auf diese Weise was?
Das wird so sicher nichts, denn das ist genau der volkspädagogische Impetus, der eigentlich Teil der Misere ist. Es geht eben darum, den Raum frei assoziierter Bürger möglichst wieder von staatlicher Beeinflussung freizustellen und dann eben auch die Resultate, die aus diesem Diskurs hervorgehen, zu akzeptieren, anstatt zu beanspruchen, die Bürger dann erziehen zu wollen, wenn sie die falsche Meinung haben.
Ich glaube, das passt ganz gut zusammen mit einem Zeitungsbeitrag, in dem die Juraprofessorin Frau Gorostalski jüngst dringend dafür plädiert hat, über die realen Probleme zu reden und die eben nicht im Bereich irrationale Ängste zu vermuten. Sie hat sich da logischerweise auf ihr Fach, auf die Juristerei bezogen, dass es eben nicht darum geht, dass jemand das Gefühl hat, Kritik an Politikern werde gerichtlich härter geahndet als früher, sondern dass es darum geht, dass es dafür ganz konkrete Belege gibt. Würden Sie dem zustimmen?
Absolut. Also es gibt natürlich massive, ich sprach vorher von dem Idealmodell, aber das im Grunde auch in unserer freiheitlichen Ordnung angelegt ist, der raumfrei assoziierte Bürger, der ganz wesentlich für die Willensbildung ist. Und was wir beobachten, ist, dass der Staat selbst versucht, diesen Raum zu präformieren, also in eine bestimmte Richtung schon zu lenken. Denken Sie an diese wie die Pilze aus dem Boden schießenden Meldestellen, denken Sie an den NGO-Komplex, denken Sie an den Digital Services Act auf der EU-Ebene. Das sind sozusagen alles Momente, die im Grunde diesen Raum frei assoziierter Bürger zerstören. Und das ist wirklich gefährlich, weil dann kann sich natürlich auch keine souveräne Meinung mehr aus diesem Diskurs heraus überhaupt bilden.
Da wird sicherlich schnell der Widerspruch kommen, genau das sei alles nötig, um die Demokratie zu stärken.
Nein, das schädigt die Demokratie, das zerstört sie auf lange Frist und es zerstört sie deswegen, denn die Legitimationsketten in der Demokratie können ja immer nur von unten nach oben verlaufen. Das ist sozusagen im Grunde Sozialkundeunterrichtswissen. Ja? Das Volk legitimiert die Regierung. Wenn jetzt staatliche Akteure versuchen, das einzugrenzen, einzuhegen, was von unten nach oben überhaupt erst sozusagen hochkommen kann, was die höheren Instanzen legitimiert, dann wird sozusagen diese Legitimationskette zerrissen.
Nun gibt es ja höchstrichterliche Sprüche, wonach die Meinungsfreiheit genau deshalb sehr weit gehen muss, denn sie sei, Zitat, schlechthin konstituierend für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. In einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2009 heißt es zum Beispiel, die mögliche Konfrontation mit beunruhigenden Meinungen, auch wenn sie in ihrer gedanklichen Konsequenz gefährlich und selbst wenn sie auf eine prinzipielle Umwälzung der geltenden Ordnung gerichtet sind, gehört zum freiheitlichen Staat. Zitat Ende. Ja. Selbst wenn sie auf eine prinzipielle Umwälzung gerichtet sind, klingt irritierend, heißt aber also am Ende im Zweifel für die Freiheit?
Genau so sieht es das Bundesverfassungsgericht. Sie haben aus dem Wunsiedel-Urteil 2009 zitiert. Diese Sätze sollten sich Regierende immer wieder vor Augen führen, wie weit die Meinungsfreiheit geht. Es gibt selbstverständlich dann auch sozusagen auf der Grundlage dieses Urteils nochmal Schranken. Also jetzt das Bundesverfassungsgericht bewertet hier allein das Haben der Meinung und das Teilen dieser Meinung. Sie dürfen zum Beispiel natürlich keine verfassungsfeindlichen Bestrebungen auf der Basis dieser Meinungen sozusagen unternehmen, also keine Organisationen gründen, Vereine, die dann auf die Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gerichtet sind. Aber jetzt auf der Ebene der Meinungsäußerung ist tatsächlich die Spannweite extrem groß und das wird im aktuellen Diskurs häufig vergessen.
Also um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, nochmal unterstrichen, Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass jede und jeder immer und überall auf jede Weise alles sagen soll und darf, was eben so über die Zunge geht. Es gibt Gesetze, die durchaus Grenzen ziehen, Kultur und Anstand dann auch nochmal weichere.
Selbstverständlich, das ist dann sozusagen die zweite Ebene. Jetzt haben wir über die staatlichen Maßnahmen gesprochen, die da den Raum der Meinungsfreiheit einschränken sollen. Ich persönlich würde immer für einen möglichst sachlich argumentativ basierten Diskurs eintreten. Nur kann das der Staat natürlich selbst nicht vorschreiben. Und das Problem, das sich jetzt sozusagen über die staatlichen Interventionen hinausstellt, ist, dass auch sozusagen in der kulturell gelebten Praxis der Meinungsäußerungen sehr viele Tendenzen erkennbar sind, die sozusagen unabhängig von staatlicher Einflussnahme dazu führen, dass der Raum dessen, was Leute sozusagen sich trauen zu sagen, dass der immer weiter eingeschränkt wird. Denken Sie an diese Herrschaft der Kampfbegriffe, die wir seit mindestens 10 Jahren in Deutschland haben. Ja, wenn Sie sozusagen andere Akzente bei der Migrationspolitik setzen wollen, dann sind Sie gleich ein Rassist und Menschenfeind. Dann gibt es den Putin-Versteher und so weiter. Das hat jetzt alles mit staatlichen Einflussnahmen nichts zu tun, aber es schränkt auf der Ebene der kulturell gelebten Praxis eben auch die Meinungsfreiheit ein, weil wir Menschen Wesen sind, die sehr stark von der Anerkennung anderer abhängig sind. Und wenn andere sozusagen bei bestimmten Meinungen mit Anerkennungsverlust oder Anerkennungsentzug drohen, dann erodiert sozusagen die Meinungsfreiheit auf der Ebene der kulturell gelebten Praxis, ohne dass der Staat hier noch überhaupt eingreift. Aber das Schlimme ist, dass er das eben zusätzlich noch tut.
Was würden Sie schlussendlich vorschlagen, um eine meinungsfreudige und streitlustige Mitte zu stärken, gegen alle Versuchungen, die offene Debatte zu unterbinden?
Also auf der Ebene, wir haben im Grunde über zwei Ebenen gesprochen, auf der Ebene des Staates, also sofern der Staat versucht, die Meinungsbildung zu präformieren, ist ein ganz konsequenter, entschiedener Rückzug des Staates aus der Meinungsbildung der Bürger notwendig. Die Meldestellen gehören abgeschafft. Über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk müssten wir auch noch vielleicht beim nächsten Mal sprechen, ja, weil auch hier eine sehr starke Unwucht zu einer Seite hin existiert. Das sind also alles Themen, die man hier angehen muss. Und auf der Ebene der kulturell gelebten Praxis stellt sich das Problem, dass man ja Leuten nicht vorschreiben kann, den Begriff Verschwörungstheoretiker oder Corona-Leugner oder Klimaleugner zu verwenden, ohne selbst illiberal zu werden. Das heißt, hier kann es nur einen langfristigen Kulturwandel geben. Man kann beispielsweise daran denken, auch zum Beispiel in verödeten Innenstädten Battle of Ideas Festivals zu initiieren, ja, wo Leute sozusagen in einem möglichst argumentativ strukturierten Setting wieder in den Meinungswettstreit eintreten können. Und dann muss natürlich auch in diesen Räumen sichergestellt sein, dass jeder seine Meinung sagen kann, ohne sofort beschämt und geächtet zu werden.
Ich habe mich stets bemüht und ich denke, das wird so weitergehen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Dindl, hat mich gefreut.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.